die Politik muss ein großes Interesse an Cannabis haben, weil bekiffte Leute sind, glaube ich, einfacher zu regieren als Besoffene oder welche auf Crystal Meth oder so, die ganze Zeit super aggressiv sind. Also es ist eine Droge, die der Politik, glaube ich, sehr entgegenkommt, weil wer in der Ecke hängt und Reggae-Musik hört, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Glaubst du, dass das Karl Lauterbach nützt? Also wird er damit so, in 50 Jahren werden dann so Che Guevara-Zeichnungen von Karl Lauterbach irgendwo hängen mit so einer aufgehenden Sonne dahinter und Karl mit so einer Riesentüte? Wird das zur Historisierung der Figur beitragen?
Ich glaube, das Lauterbach-Kusch, das wird auf jeden Fall kommen. Ich denke, dass er da eine Menge Potenzial für sich als politische Figur draus ziehen kann, weil ich denke mal, die Jugend und die Medien auch immer bereit sind, da noch lustigen Schabernack mitzutreiben.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Man hört ihn schon schwer im Intro atmen. Ich begrüße meinen Vater zur heutigen Mad Monday Mutmach-Folge. Hallo Papa, liebe, liebe Grüße nach Südamerika an dieser Stelle. Wie geht's euch da drüben?
Super gut. Wir sind gerade in Peru angekommen, in Cusco, was ja mal die Hauptstadt Südamerikas war, als die Inkas hier noch was zu sagen hatten. Und ich habe mal wieder festgestellt, wie wenig ich von der Welt weiß. Also dieses ganze Inka-Reich. Und klar, man weiß, die Spanier haben ja alles platt gemacht, der Goldrausch und. Aber wie dieses ganze Inka-Leben funktioniert hat, also nur mal zum Beispiel, die haben mehrere tausend Sorten Kartoffeln. Ja, also wir kennen halt, wie heißen die bei uns? Die haben doch immer so Sieglinde oder so. Die haben doch immer Linda, so komische Namen. Und wenn mich hier so ein Peruaner oder eine Peruanerin fragt, sag mal, wie ist denn die Kartoffelkultur in Deutschland so? Wie viel verschiedene habt ihr denn? Und ich sag, naja, ich glaube so einmal mehlig und einmal festkochend. Da lachen die sich tot, weil die haben Süßkartoffeln, große, kleine Pommeskartoffeln, keine Ahnung, Kartoffeln, Püreekartoffeln, alles Mögliche an Kartoffeln. Kartoffelsalatkartoffeln, die sind auch von riesengroß bis ganz klein und auch ganz bunt und manche sind lila und das ist für uns, die wir als Deutsche als Kartoffeln bezeichnet werden, doch ein bisschen ernüchternd, finde ich. Unsere Kartoffelkultur verdient eine Aufforstung.
Ich glaube, in der Biologie redet man da vom sogenannten Bottleneck, also diejenigen, die damals als Europäer aus Südamerika zurückgekommen sind, haben halt nur eine bestimmte Anzahl von Kartoffelpflanzen mitgebracht und vielleicht haben auch nur manche die Reise überlebt, genauso wie mit der Tomate übrigens auch.
Ja.
Lass uns kurz bei diesem Thema Südamerika und Inka-Reich und vor allem Spanier bleiben, weil die Berlinale ist hier letzte Woche zu Ende gegangen und Christian Petzold saß da auf einem Podium, er ist Jurymitglied und selber Regisseur und hat gesagt, er würde so gern mal wieder auf ein unpolitisches Festival gehen. Der goldene Bär dieser Berlinale ging an die Reportage Dahomey von Mati Diop, einer französischen Filmemacherin, die über die Rückbeschaffung von geraubten Kunstgütern aus Benin berichtet hat. Und wie ist das für dich eigentlich als politischer Journalist? Ist die Berlinale wirklich so ein Politfestival?
Also ich verstehe diesen Impetus vom Regisseur Petzold total, sozusagen, ey, lass uns doch mal einfach wieder über Filme reden und nicht über 100.000 verschiedene Kontexte. Auf der anderen Seite müssen wir Medien uns dann halt auch fragen, ist es wirklich schlau, nur weil einer da jetzt mit so einem Palästinenserschal auf die Bühne tritt, wie der Regisseur Russell, glaube ich, daraus jetzt den einzigen großen Vorgang dieser Berlinale zu machen. Also wir Journalisten und Journalistinnen entscheiden doch auch darüber, worüber wir berichten. Und wenn wir die ganze Zeit nur über diese Politisierung berichten, bedeutet das erstens, dass das Publikum sich, glaube ich, zu Teilen abwendet. Es bedeutet zweitens, dass wir jeden, der auf der Bühne irgendwas Politisches macht, ermuntern, es nochmal zu machen oder noch doller oder noch schräger oder so zu machen, weil es wird mit Aufmerksamkeit belohnt. Insofern ist das so ein Teufelskreis. Und was dieses Benin-Thema angeht, fand ich, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, in Spanien, in den USA sind die Museen voll von geraubter Kunst. Und es ist geraubte Kunst, ja. Ich meine, hey, ganz alle Londoner Museen bestehen aus nichts anderem als irgendwelchem Zeug, das sie aus ihrem Kolonialreich sich zusammengeklaut haben. Und dieses Thema, und da sind wir dann ja auch wieder bei dieser ganzen Post-Colonial Studies Geschichte, so von wegen, ey, ihr Europäer, ihr habt es euch ganz schön leicht gemacht, ihr seid mit dem Zeichen des Kreuzes, seid ihr überall in der Welt eingefallen und habt abgegriffen, was geht. Das ist ein Thema. Das ist ein Riesenthema. Und ich wundere mich immer, dass gerade hier so Peruaner, die ja quasi so die direkten Nachfahren der Inka sind, nicht alle, aber viele, dass die nicht viel größeren Zorn auf uns haben. Ja, also es gäbe Gründe, die Nachfahren, also wir sind jetzt keine Spanier, wir Deutsche, aber die ganzen christianisierenden Völker Europas, die kann man auch ganz schön scheiße finden.
Voll.
Ich habe mich übrigens verliebt.
Du hast dich verliebt,
also erzähl. Nicht nur in deine Mutter.
Neu,
wieder. Ich war auf einer Wandertour mit unter anderem 3 Marines, also so richtig Elite-Soldaten der US Army. Mhm. Und meine erste Reaktion war, oh Gott, das sind bestimmt so Red die einfach nur rumballern und so weiter wollen. 2 von denen waren ein unglaublich süßes, schwules Pärchen. Und der dritte hatte, obwohl er als super Tier galt, der immer und überall durchkam und am schnellsten war und so weiter, den hat die Höhenkrankheit erwischt. Der hing also wie so ein angeschossener Clint Eastwood auf dem Ambulanzpferd, was wirklich nur für schwere Fälle gedacht war. Das heißt, du hast 2 Schwule und einen völlig kaputten Marine in deiner Truppe und denkst dir, hey, Halleluja. Und die Jungs waren so unfassbar nett und fanden Donald Trump so unfassbar scheiße und hatten richtig viel Spaß hier in Südamerika. Ich dachte mir wieder, hey, es gibt das gute Amerika, an das ich ja unverdrossen glaube, es gibt es noch, ja, sogar bei den Marines. Und das hat mir also wirklich ganz viel Mut gemacht.
Was mir total Mut gemacht hat, war, dass diese Großinvestorenpläne bei der Bundesliga abgeblasen wurden. Die anhaltenden Fanproteste haben einfach dazu geführt, dass von oben entschieden wurde, das Ganze platzen zu lassen. Das sei nicht tragbar. Ich finde das durchaus eine spannende Entwicklung, auch gerade wenn wir jetzt auf Frankreich gucken, wo in der letzten Woche, glaube ich, die Agrarmesse irgendwas in die Richtung losgegangen ist, begleitet von schweren Protesten der Landwirte, die dort Sicherheitsbarrikaden überrannt haben, turbulente Bilder. Zurück zum Fußball. Die Woche hat ja nicht aufgehört, was die crazy Nachrichten anging. Thomas Tuchel hört beim FC Bayern auf und Andi Brehme ist tot.
Das ist das Einzige, was ich die Woche aus Deutschland mitbekommen habe. Und ich meine, hey, Uwe Seeler ist noch nicht lange her, Franz Beckenbauer und jetzt Andi Brehme. Ich meine, Andi Brehme war jetzt nie so der Erfolgstrainer oder so. Auch wenn man die Fotos jetzt zum Schluss sah, so richtig austrainiert sah, nicht mehr aus. Aber ich weiß nicht, ob du dich, ach nee, du warst noch gar nicht geboren. Das war 1990. Der hat in der 85. Minute im WM-Finale den Elfer geschossen. Und du bist selber Leistungssportler gewesen. Du weißt, was das bedeutet. Ja, und im Fußball geht es wirklich ja um ein Tor. Im Handball hast du ja immer noch mal ein bisschen mehr Luft. Da fallen mehr Tore. 85. Minute. Der argentinische Torwart Goycochea gilt als der Elfmeterkiller schlechthin. So. Mhm. Und du stehst dann und du weißt, ungefähr 3 Milliarden Augen sind auf dich gerichtet. 11 Meter. Und diese 11 Meter, das ist eine so unfassbar große Distanz, wenn man mal auf dem Fußballplatz gestanden hat. Und dieser junge Andi Brehme knallt den Ball mit einer Präzision, die würde sich die deutsche Autoindustrie wünschen, knallt den so wirklich 1 Millimeter neben dem Pfosten, also nicht in den Innenpfosten, aber wirklich, man kann einen Elfmeter nicht genauer schießen und Goycochea ist fast dran mit den Fingern. Also das Ganze ist auch physikalisch ein absolutes Wunder, was man mit einem Fuß in einem Ball machen kann. Und diese Scheiß-Coolness zu haben, in so einer Situation die Pille dahin zu ballern und nicht anpfosten und nicht drüber. Und wir kennen alle Uli Hoeneß, herzlichen Glückwunsch, die Geschichten von den versemmelten Elfmetern. Diese Coolness und dann auch noch einen der größten 10 Sprüche des deutschen Fußballs zu prägen, nämlich hast du Scheiße am Stiefel, hast du Scheiße am Stiefel. Auch ganz große Philosophie. Boah, das ist jetzt so der dritte, den ich echt von Herzen vermisse. Du hast zu Andi Brehme jetzt nicht so eine Beziehung, ne? Ist für dich auch wieder schwarz Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Tatsächlich, genau. Für mich alles, was in der Vergangenheit irgendwie passiert ist. Und ich nehme mal diesen Punkt Vergangenheit, um auf ein ganz spannendes Thema zu kommen, und zwar Codewörter auf Social Media. Wir sind ja hier gerade in einer Sitzung in einem Online-Studio quasi und uns auch per Video zugeschaltet, und ich sehe, du hast da gerade einen Kugelschreiber in der Hand. Und wer hätte es gedacht, dieses Wort Kugelschreiber gilt als rechtes Codewort. Es bezieht sich wohl darauf, dass eine Verschwörungstheorie, wie hätte man es nicht anders gedacht, zu den Anne-Frank-Tagebüchern kursiert, die aufgrund einer BKA-Untersuchung aus den 80ern das Licht der Welt erblickt hat. Und in dieser BKA-Untersuchung wurde halt gesagt, naja, man hat da irgendwie auch Kugelschreiber-Einträge gefunden. Das Ding ist, zum Verfassungsdatum dieser Tagebücher gab es noch keine Kugelschreiber, zumindest keine irgendwie für die Allgemeinheit so produzierten. Stellt sich im Nachhinein heraus.
Oder Füller.
Genau, das war Bleistift, Füller, Buntstift, mit dem Anne Frank geschrieben hat. Und im Nachhinein stellte sich hinaus, das waren Notizzettel, die von Analysten aus den 60er Jahren da vergessen wurden, drin,
nein,
die in Kugelschreiber geschrieben wurden. Das heißt also, diese ganze Verschwörungstheorie und dieses Wort dahinter und alles ist irgendwie riesiger Humbug. Aber total spannend, taucht halt in so Kommentarspalten auf Social Media auf und soll dann, naja, so diffamierend wirken, ne? So von wegen so, ja.
Aber Punkt. Erstens mal hat Marine Le Pen Alice Weidel zurechtgewiesen, dass dieses R-Wort, was da in Potsdam oder seitdem durch die deutschen Debatten geistert, dass das ja wohl ein bisschen übertrieben sei und dass die deutschen Rechten jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen sollten. Dass ausgerechnet Marine Le Pen einer deutschen rechtsradikalen Kollegin sagt, du mach mal halblang, das hat schon wieder fast einen eigenen Humor, finde ich.
Total.
Und zweitens, Hoss und Hopf, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, von zwei Jungs, die ich gestehe, die ich bislang nicht so wahrgenommen habe, habe jetzt natürlich reingehört. Schönen Gruß an den Streisand-Effekt. Der Stern hat ja versucht, da irgendwie diesen Podcast zu skandalisieren, mit dem Ergebnis, dass die Abrufzahlen sich nochmal verfünffacht haben. Aber das sind ja zwei so junge Männer, die gehen dir schon so ein bisschen in deine Richtung. Also egal, ob du die jetzt gut findest oder nicht. Aber das sind ja beides so Krypto-Heinis, die ganz früh irgendwie Millionär geworden sind, der eine in Dubai und. Und die erzählen sich da in ihrem Podcast, und ich finde, das machen sie nicht so schlecht, erzählen sie sich Geschichten, warum Deutschland eigentlich komplett im Eimer ist. Ne? Politik gar nichts, Wirtschaft schlecht, alles. Und da käme jetzt so eine Kugelschreiber-Geschichte, glaube ich, da würden sie sich auch eine Weile drum kümmern. Und ich glaube, wenn du 10 Folgen von den Jungs gehört hast, das hat schon sowas leicht subkutan, Verschwörungstheoretisch. Also ich würde mal sagen, so Vorfeld der Rechten, kulturell, intellektuelles Vorfeld der Rechten. Zielgruppe junge Männer. Sagen dir die beiden was?
Nö, absolut nicht.
Echt nicht?
Nee. Habe ich auch bis jetzt noch nicht reingehört.
Vor Lanz und Precht und vor Micky Beisenherz und vor Verbrechen und. Jetzt geht wieder diese Debatte los. Kann man die verbieten? Soll man die verbieten? Und das Meinungsfreiheitsthema wird dann natürlich wieder mal gespielt. Was machen die als allererstes? Unser Podcast demnächst verboten, hieß, glaube ich, die letzte Folge. Meistgehörte aller Zeiten. Und dieses Narrativ so von wegen, kaum sagt einer die Wahrheit, wird er von dem linksversifften Medienkomplex sofort totgemacht. Du bist da in einer unglaublichen Falle, ne? Weil so richtig überzeugend verbieten kannst du sie nicht. Das Grundgesetz schützt halt auch Leute, die dummes Zeug erzählen. Fertig. Und dadurch, naja, ist so. Und dadurch, dass man sie jetzt so versucht, da haben sie so Andeutungen gemacht, die man in die Richtung interpretieren könnte. Also, du kriegst da kein Verbotsding hin mit den Jungs. Und die spielen diese Märtyrerrolle unglaublich routiniert durch. Ich finde, wir sollten auch ein bisschen mehr Verschwörungstheorie machen. Das würde unseren Zahlen helfen, Sohn.
Ey, ich versuche doch immer schon irgendwie hier so gefährliches Halbwissen und irgendwelche Schlagzeilen zu verbreiten. Also ich gebe mir alle Mühe. Und apropos Schlagzeilen, mein Bandkollege Leo hat es vollkommen richtig am Donnerstagabend vorhergesagt. Am Freitag war es dann Wahrheit. Die Tagesschau titelte mit Buberts legal. Es wurde sich darauf geeinigt, jetzt zum 1. April mal erste Unternehmungen in die Richtung Cannabis-Legalisierung, Teillegalisierung, Entkriminalisierung zu machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. entwickelt. Ich hatte ja mit Jörg leider nicht wirklich drüber geredet, aber so wusste ich, dass der ein bisschen, naja, kritisch dem Thema gegenüber eingestellt war. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Was sagst du? Du bist ja irgendwie 64er Jahrgang, hast dann auch viel so noch Antikriegsbewegung und alles mitgekriegt. Wie treibt dich diese Counterculture-Legalisierung um?
Also ich glaube erstens mal, es ist keine Counterculture mehr. Das ist eine Erzählung, die vielleicht noch von Markus Söder und irgendwelchen Oktoberfestleuten betrieben wird. Aber ich würde einfach mal sagen, also das kann ich auch nur von meinen Marines von der Wandertour sagen, es ist völlig angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Es ist nicht mehr die Hippie, Flower Power, Peacenik oder sonst wie was Droge, die übrigens LSD viel mehr war damals als Gras. Viele Legalisierungsbefürworter sagen auch, besser unsere Kinder kiffen, als dass sie saufen. Also jetzt mal jetzt rein gesundheitstechnisch. Die Politik muss ein großes Interesse an Cannabis haben, weil bekiffte Leute führen keine Kriege und sind, glaube ich, einfacher zu regieren als Besoffene oder welche auf Crystal Meth oder so, die ganze Zeit super aggressiv sind. Also es ist eine Droge, die der Politik, glaube ich, sehr entgegenkommt, weil wer in der Ecke hängt und Reggae-Musik hört, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Also es ist jetzt so eine leichte Kritik an dir, meinem Sohn. Oh, wir reden seit 10 bis 15 Jahren über dieses Thema. Und wir haben hunderte von Ideen gewälzt. Ich kann mich noch an Urlaubsspaziergänge erinnern, wo wir stundenlang Startups gegründet haben, die irgendwie in dieser Cannabiskultur unterwegs sind. Und wir beide sind jetzt wieder diejenigen, die drüber schnacken. Aber das große Geschäft machen andere, ja. Haben wir einen Social Club gegründet? Haben wir einen ETF, einen Cannabis-ETF gegründet? Haben wir irgendwo Ländereien gekauft mit dem richtigen Boden? Das wäre dein Thema gewesen. Nein, wir stehen wieder außen vor und sehen, wie andere das Geschäft machen. Wo ist da unsere Lücke, unsere Nische? Wie können wir den Markt noch irgendwie aufrollen? Aufrollen, oh, lustiges Wortspiel.
Ich finde, ein total mutmachendes Thema eigentlich, wenn wir uns jetzt irgendwie entscheiden, Mutmach-Podcast goes Hanfplantage, finde ich großartig.
Crowdfunding.
Crowdfunding
mit K-R-A-U-T.
Gibt es doch auch schon. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass sich Qualität einfach langfristig durchsetzen wird. Ich bin persönlich immer noch besessen von dem Gedanken, selber eine Pflanze zu züchten. Ich finde das großartig, wenn du sagen kannst, ja,
mach
dieses Erbgut. Ja, machen wir. Komm doch erstmal zurück und dann lass doch mal gucken.
Glaubst du, dass das Karl Lauterbach nützt? Also wird er damit so in 50 Jahren werden dann so Che Guevara-Zeichnungen von Karl Lauterbach irgendwo hängen mit so einer aufgehenden Sonne dahinter und Karl mit so einer Riesentüte? Wird das also zur Historisierung der Figur beitragen?
Ich glaube, das Lauterbach-Kusch, das wird auf jeden Fall kommen. Ich denke, dass er da eine Menge Potenzial für sich als politische Figur draus ziehen kann, weil ich denke mal, die Kusch kann man machen. Und die Medien auch immer bereit sind, da noch irgendwelche Memes oder andere lustigen Schabernack mitzutreiben. Ich denke schon, dass dieses Zeichen, dass die Regierung jetzt sagt, hey, guckt mal, wir haben uns da was vorgenommen und das jetzt wirklich durchgesetzt und viele haben ja gesagt, nee, das kommt jetzt eh nicht und träumt mal weiter und sonst so wie. Ich denke, dass das generell ein super Zeichen ist, eigentlich politisch. Und ich muss ja gestehen, ich bin in so einem kleinen Dilemma, weil ich habe in den Tagesthemen Christian Lindner gelauscht, wie er ausgefragt wurde, was so die Beziehungen zu Herrn Habeck und die Pläne und seine persönlichen Vorstellungen und so anging. Der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, war sinngemäß sowas wie, es muss wieder sexy sein, in Deutschland erfolgreich sein zu wollen. Das fand ich einen spannenden Ansatz, weil er natürlich politisch gesehen aus einer anderen Ecke kommt als ich und wir uns über die Grundlagen, was denn Erfolg eigentlich bedeutet, wahrscheinlich ewig streiten könnten. Aber den Ansatz dahinter zu sagen, ja, ich möchte gerne mit durchsichtigen Lieferketten, mit den richtigen Anbaugebieten, mit dem richtigen Umweltschutz gerne wieder als deutsches Unternehmen erfolgreich sein. Das spielt uns, glaube ich, in unseren Vorhaben mit der Hanfplantage total in die Hände. Plus, dass Herr Habeck ja auch verlauten lassen hat, dass es wieder jetzt so einen kleinen Elefanten im Raum gibt mit dem Wachstumschancengesetz.
Auf der anderen Seite, was mir immer wieder auffällt, ich bin ja gerade weit weg, sagt dir der Name Frank Gotthardt was?
Nee.
Angeblich einer der 100 reichsten Deutschen. Der hat in einem Regionalpodcast zum ersten Mal Auskunft darüber gegeben, warum er sich News leistet. N-I-U-S, Flagship Journalist ist Julian Reichelt, der geschasste Bildchef. Wir haben ja vor kurzem über die Kollegin Föderl-Schmidt von der Süddeutschen gesprochen. News hat zum Beispiel dieses völlig absurde Gutachten über ihre Doktorarbeiten in Auftrag gegeben und also Sachen. Also dieser Unternehmer Frank Gotthardt, eindeutig ein Mensch mit Erfolg, sagt, es ist meine staatsbürgerliche Pflicht, meine staatsbürgerliche Verantwortung, dass ich jetzt quasi in Kontramedien investiere. Weil die klassischen Medien sind natürlich viel zu links, wissen wir ja alle, und deswegen muss er jetzt was Rechtes dagegen setzen. Wenn man sich dieses Newsportal anguckt, das es seit Juli 23 gibt, keine Ahnung, ob die wirtschaftlich erfolgreich sind oder nicht, aber für mich ist das ein permanentes Standort kaputtreden. Ich glaube, das ist im Moment doch das, was so von allen betrieben wird, ja so, boah, in Deutschland funktioniert nichts mehr und alles Mist und alles Dreck und die Grünen machen alles kaputt. Wenn dem so wäre, müsste Christian Lindner ja eigentlich 30% haben, also wenn der wüsste, wie man Wirtschaft nach vorne bringt. Und ich glaube, unser größtes Standortproblem, so was auch Erfolg angeht, ist diese permanente rechte Hetze, dass hier alles den Bach runtergeht. Es gibt hier so viele kluge Menschen, die an irgendwelchen Universitäten oder sonst wo sich Sachen ausdecken. Nur die feiern wir viel zu wenig, weil wir uns permanent erzählen, dass die, keine Ahnung was, die Steuern zu hoch sind oder Habeck wieder irgendwas falsch gemacht hat. Und das ist für mich im Moment echt das größte Wachstumschancenvernichtungsverhalten, was es gibt. Ich möchte mit dir demnächst mal irgendwann eine Freitagsfolge zu dem Thema Patriotismus machen, weil ich für mich gerade jetzt auch nach diesen Monaten der Workation mit deiner Mutter zusammen mir immer häufiger die Frage stelle, bin ich eigentlich jetzt als Mensch, der dem Ruhestand entgegenfault, verantwortlich dafür, dass in Deutschland sich alles zum Besseren wendet? Oder darf ich sagen, sorry, wenn Deutschland findet, dass es sich selbst ruinieren will, egal bei welchen Wahlen oder auch sonst wie, sollen sie das machen? Also wie viel Patriotismus muss ich eigentlich zeigen? Oder kann ich oder auch du zum Beispiel sagen, ey, in Portugal oder in Peru oder in weiß der Geier was, Dänemark, ist es irgendwie netter. Alles hat seine Zeit. Machen wir einfach einen Haken an dieses Deutschland. Wenn eine rechte Übermacht findet, dass hier alles fürchterlich ist, dann komm, nehmt den Haufen, wir gehen woanders hin. Also wie viel Patriotenpflicht habe ich, für ein sauberes Deutschland zu kämpfen?
Ja, ist eine spannende Frage. Ist natürlich irgendwie so die Mitgestaltung der Gesellschaft, in der man leben will und auch wie müde man dieses Kampfes ist letzten Endes.
So ist und es.
Wie wenig sich bewegt. Ich glaube, dass du damit tatsächlich diesem Narrativ auf den Leim gehst, weil das ein Marathon ist, ein politischer, den es jetzt schlau anzugehen gilt, weil ich denke, dass wir uns darauf einstellen können, dass die Rechten uns mitregieren werden in diesem Land, beziehungsweise wenn nicht auf Bundesebene, dann zumindest auf Länderebene. Ne?
Damit ja auch auf Bundesebene, ne? Weil die Klar. Länder über den Bundesrat natürlich überall mitregieren und alles blockieren können, wenn sie wollen.
Ich denke deshalb genau, dass wir uns mit diesem Phänomen vertraut machen müssen und zusehen müssen, wie wir in den Dialog kommen, der dann wiederum zu einem Konsens führt, der jetzt nicht übermäßig rechts aufgeladen ist.
So, und ich habe, ich glaube, es war in der Zeit, die Woche ein Interview gelesen mit einem SPD-Politiker aus Sachsen, auf dessen Haus, Privathaus, ein Brandanschlag verübt worden ist, und zwar wirklich so tückisch, dass selbst die Fluchtmöglichkeiten irgendwie verstellt worden sind. Also kurz und gut, der hat gesagt, genauso wie du gerade argumentiert hast, in den Dialog gehen und dranbleiben und Marathon und nicht unterkriegen lassen, der sagt inzwischen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch Sinn macht. Als jemand, der Jahrzehnte seines Lebens daran geglaubt hat und der sagt, da ist so viel Rohheit und so viel Gewalt und so viel Bösartigkeit dahinter, da kommst du mit deinen ganzen, ich sag mal, Gänseblümchen-Vorstellungen, sorry, ich meine das überhaupt nicht abwertend, ja, aber wenn du sagst, du willst in den Dialog gehen mit einem Menschen, weil du an das Gute glaubst und die Gegenseite ist einfach nur, sorry, böse und dumm, und ich finde, das ist eine ganz schlimme Kombination, böse und dumm, was willst du machen mit Gänseblümchen?
Ich glaube, in dem Moment, wo du die Gegenseite als böse und dumm darstellst, bist du schon wieder in der ersten Schleife einer nach unten führenden Spirale. Und ich meine gar nicht, dass das eine Gänseblümchen-Vorstellung ist, weil mir durchaus bewusst ist, mit wem ich es da zu tun habe. Also das geht ja nicht darum, dass ich da irgendwie so, weiß ich nicht, mit gebartigtem T-Shirt und kurzen Hosen in Flipflops irgendwie Peace-Zeichen zeigend dahin laufe. Nein, es geht tatsächlich um inhaltliche Auseinandersetzung. So, und ich finde das dahingehend eigentlich spannend, wenn jetzt diese Menschen es im demokratischen Apparat auf die Reihe kriegen, Mehrheiten in politischen Entscheidungspositionen zu gewinnen und dadurch Kandidaten zu stellen. Was passiert tatsächlich? Was ist die Message? Was ist die wirkliche Nachricht? Also wenn Bösheit und Dummheit auf der einen Seite irgendwie als Leitmotive gelten, was ist dann die Essenz daraus? So, was wird wirklich irgendwie politisch verhandelt? Und da bin ich total gespannt drauf tatsächlich und möchte an dieser Stelle die Überleitung nutzen, um unseren Berliner Politikexperten Jörg Quos zu uns in dieser Montagsfolge begrüßen zu dürfen. Lieber Jörg, welche Themen hast du uns diese Woche mitgebracht? Was wird wichtig?
Hallo Hajo, hallo Paul. So richtig super wichtige Termine verrät mir mein politischer Wochenkalender nicht. Allerdings finde ich es doch interessant, was heute am frühen Abend in Stuttgart passieren wird. Dort wird es eine Veranstaltung geben, die heißt Für Demokratie und gegen Extremismus. Und dort treten auf nicht nur der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern auch Ole Källenius, immerhin Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz, und auch Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, wird dort sprechen, und der Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf. Und wir können erkennen, dass sich dieses Bündnis gegen Recht an einer interessanten Stelle erweitert, nämlich die großen Konzernbosse, die für hunderttausende Mitarbeiter und Mitarbeiter und Milliardenumsätze stehen, mischen sich in die öffentliche Debatte ein. Sie bekennen Farbe, was Vorstandsvorsitzende gewöhnlich ungern machen, sich politisch zu engagieren. Man fürchtet sich festzulegen und Kunden zu verprellen. Aber in der Frage gegen rechts und auch gegen die AfD trauen sich doch jetzt einige aus der Deckung, weil sie gemerkt haben, dass ein rechtes Deutschland international das Geschäft verderben kann. Es gibt einen Investitionsindex und der sinkt in den vergangenen Wochen und Monaten, weil im Ausland tatsächlich viele mit Sorge sehen, wie sich Deutschland politisch weiterentwickelt. Und ein solches geschäftsschädigendes Milieu will man hier in den deutschen Chefetagen nicht haben. Und deswegen bekennt man jetzt Farbe. Man kann sagen, reichlich spät, aber ich würde sagen, es ist nicht zu spät, und deswegen bin ich schon sehr gespannt, welche Wucht diese Veranstaltung haben wird, wo tatsächlich zwei große Konzernbosse, Mercedes und Volkswagen, öffentlich auftreten, um politisch Farbe zu bekennen.
Ja, lieber Jörg, und gerade aus der Ferne interessiere ich mich ja brennend dafür. Was ist denn jetzt mit der Ampel? Seit 2 Jahren erzählst du uns, sorry, ich würde euch gerne mal eine positive Nachricht bringen, aber ich kann einfach nicht. Irgendwann muss es doch mal so, muss doch der Boden erreicht sein.
Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Also was die Umfragen angeht, kann die Ampel erstmal durchatmen. Der Höhenflug der AfD ist gebremst. Die Partei ist deutlich abgesackt, tief von 19%. Man lag in der Spitze schon bei 24-25%. Das hat sicher damit zu tun, dass viele Deutsche auf die Straßen gegangen sind und nach den Enthüllungen der Kollegen von Korrektiv gesagt haben, so darf es nicht weitergehen. Und tatsächlich hat diese öffentliche Empörung der Partei geschadet. Was der AfD schadet, hilft natürlich der Regierung. Auch die FDP hat sich leicht erholt, ist wieder in einem Bereich, wo es in den Bundestag käme mit 5%. Von daher ist die Umfragefront zwar nicht rosig, aber doch nicht ganz so düster wie in den vergangenen Wochen. Und der Streit innerhalb der Koalition hat sich auch ein bisschen beruhigt. Das wird jetzt kräftig mit der CDU gestritten. Die CDU hat sich jetzt verabschiedet von der gemeinsamen Möglichkeit, das Bundesverfassungsgericht per Gesetzesänderung vor Einflussnahme durch eine mögliche AfD-Regierung zu schützen. Überhaupt erleben wir in den letzten Wochen einen deutlichen Konfrontationskurs zwischen CDU und SPD, sprich besonders zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Die beiden haben sich jetzt quasi gegenseitig zum Hauptgegner ausgerufen. Aus Scholz' Sicht mag das klug sein. Scholz für sich berechnet, dass Friedrich Merz für ihn der einfachere Gegner ist, weil die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz innerhalb der Union, obwohl die Union nicht schlecht dasteht, überschaubar sind. Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass er Friedrich Merz am ehesten von allen Gegenkandidaten, die möglich sind, aus der CDU besiegen kann. Und deswegen nimmt er ihn so ernst an jeder Stelle, ist er im Bundestag auf ihn losgegangen. Und das hat das Kalkül, dass je mehr Scholz Merz anspricht und noch als Gegner quasi in die Öffentlichkeit in den Ring zerrt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU gar nicht umhinkommt, ihn als Kanzlerkandidaten aufzustellen. Also kleine Entspannung für die Ampel, aber die Politik bleibt in Deutschland allerdings doch ziemlich rumpelig.
Ach ja, das war Jörg Quoos, Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, der 12 wunderbare Tageszeitungen wie die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Braunschweiger Zeitung, die Thüringer Allgemeine, die demokratische Stimme der Vernunft in einem Bundesland, in dem demnächst eine nicht ganz unwichtige Landtagswahl stattfindet. Jörg versorgt alle mit den großen und wichtigen Geschichten hier aus der Berliner Politik. Und lass uns nochmal in die kleine Berliner Politik gehen, Paul. Der regierende Bürgermeister Wegner hat sich am Wochenende mit Frau Günther Wünsch, seiner Partnerin und nebenbei auch Untergebenen, weil nämlich Bildungssenatorin, öffentlich beim Ball der Wirtschaft gezeigt. Hat sich die Stadt gewöhnt an dieses Traumpaar?
Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich denke, das ist so einmal kurz aufgeflammt und seitdem scheint es nicht mehr so ein wirkliches Thema zu sein. Zumindest nehme ich es hier nicht mehr so wirklich wahr. Was ich sehr wahrgenommen habe, waren viele Helikopter, die in den vergangenen 2 Wochen über Berlin kreisten. Nicht nur Selenskyj.
Aber nicht für Frau Günther Wünsch.
Nee, nicht nur Selenskyj war vor der Münchner Sicherheitskonferenz hier, sondern natürlich auch hat der Tod Alexander Nawalnys meiner Meinung nach jetzt auch zum 2. Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine diesen Konflikt nochmal auf eine ganz, ganz interessante Art und Weise emotionalisiert. Also auch mit dieser Herausgabe des Leichnams und dann irgendwie geheimes Begräbnis und so. Da ist wirklich eine ganze Menge abgegangen gefühlt und ich fand es interessant, wie viele Politiker letzten Endes doch nach vorne gekommen sind und gesagt haben so, hey Mann, ist schade, dass Alexei von uns gegangen ist.
Und seine Witwe, und das finde ich eigentlich auch wiederum das Mutmachende, und Jan Jessen hat ja in unserer letzten Montagsfolge, als wir uns nur um die Ukraine gekümmert haben, auch nochmal darauf hingewiesen, also Julia Nawalna, ja die Frau, die trauernde Witwe, wird ja jetzt quasi zu Putins Gegenspielerin medial und auch sonst aufgebaut, die quasi das Erbe ihres Mannes weiter politisch trägt. Und Jan Jessen, der ja viel in der Ukraine war, hat ja gesagt, es können eigentlich nur die Frauen sein. Es sind die Frauen, auf die er zählt. Wir können uns noch an die Soldatenmütter auf dem Roten Platz erinnern, am Afghanistan-Krieg. Es gibt immer überall im Land, offenbar in Russland, immer wieder Zusammenkünfte auch von Frauen, von Soldatenmüttern, die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und das wäre vielleicht Nawalnys größtes Vermächtnis, wenn ausgerechnet seine Witwe jetzt so auf dieser Frauenebene es schafft, irgendwie diesen bescheuerten Krieg zu beenden oder zumindest zu verkürzen. Und das ist so ein Hoffnungsschimmer, der bei mir da so ein bisschen aufflammt. Sag mal ganz zum Schluss, hast du schon mal was bei Temu oder Shein bestellt? Shein ohne C?
Nö.
Dann bist du einer der ganz wenigen Deutschen, weil die inzwischen am Tag 100 Boeings voll Zeug nach Deutschland schicken. Das ist so eine Art Amazon in billig. Mhm. Ja, also alles China, 2 chinesische Unternehmen. Du kannst einfach jeden Scheiß da bestellen. Allerdings viel, viel günstiger als bei Amazon. Und inzwischen sind also die Flugrouten überfüllt, weil die 5000 Tonnen Trash, also einfach den Müll von morgen, hier aus China nach Deutschland fliegen, wie das ökonomisch überhaupt funktioniert. Also ich meine, hey, Fliegen kostet doch richtig viel Geld. Wie viel CO2 dahinter steckt und. Nur damit man hier so Fast Fashion oder sonst wie noch mehr Plastikkram in der Bude rumstehen hat. Und die anderen, die auch ja irgendwie ihre Fracht durch die Gegend fliegen müssen, die kriegen gar keine Slots mehr, um ihre iPhones oder sonst was durch die Gegend zu juckeln, einfach weil diese Trash-Versender so dermaßen stark sind. Und lieber Sohn, ich finde es so herrlich, dass du einfach sagst, nein, ich habe noch nie bei denen bestellt, weil das ist der einzige Weg, der diesen Irrsinn irgendwie einschränken kann, indem man es lässt.
Also ich verstehe auch nicht, welcher Mensch dahinter steigt, wenn er dann, also ich kriege ja auch Anzeigen für diese Unternehmen geschaltet natürlich, Werbeanzeigen, wenn da irgendwie steht, 75% off und irgendein super ausgedachter Preis von, weiß ich nicht, 2,39 für irgendein Item, wo du dir denkst,
für Laufschuhe.
Also keine Ahnung, in welcher Ökonomie, Wirtschaft kann das für irgendeinen Standard und irgendeinen Menschen, weiß ich nicht, zuträglich produziert worden sein? So. Und ich will nicht mit sowas überhaupt nichts zu tun haben und deshalb nutze ich solche Sachen überhaupt nicht. Amazon zum Beispiel auch nicht. Also im Internet bestellen, wenn dann tatsächlich andere Artikel und super, super selten. Also zweimal im Jahr.
Also wir haben jetzt auch schon fast 3 Monate lang nichts im Internet bestellt, weil wir einfach nicht zu Hause waren. Tiergeschichte. Ich kann wirklich tolle neue Lama, Alpaka und auch noch Guanaco-Fotos beisteuern. Deine Mutter übrigens auch. Jeden Freitag noch 2-3 Mal den Kettensägen Tango, Suse und Hajo live aus Südamerika bei dem Versuch, Arbeiten, Tourismus und Umweltschutz unter einen Hut zu kriegen. Was war deine Tiergeschichte nochmal?
Ich habe super viele Schnecken bei uns im Garten gefunden und das war absolut großartig und ein tolles Zeichen. Ich habe ein wenig Frühjahrsputz betrieben und finde es unglaublich mutmachend, wie hier die Natur sich so langsam aus ihrem Wintermantel schält und die ersten grünen Köpfchen aus der Erde steckt. Einfach eine schöne Zeit hier gerade.
Du solltest Hermann Hesse 2 werden, aber sag mal, Schnecken sind doch eigentlich, also die fressen doch alles Mögliche weg.
Ja, aber sind auch definitiv ein Zeichen für ein diverses Ökosystem. Und wenn die sich wohlfühlen, dann hast du auf jeden Fall was richtig gemacht im Garten. Sogar eine Tiger-Nacktschnecke gefunden, besonders wertvoll, weil sie die Eier der braunen Nacktschnecke isst. Und genau, Hammer. Also quasi ein Schneckenräuber.
Wir sind die Schnecken von morgen. Mein lieber Sohn, schön, dich gehört zu haben. Wir wünschen euch allen eine tolle Woche und hoffen, dass es euch allen gut geht.
Genauso ist es. Bis denn.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.